Nordwestradio. 2:01.
Heute ist der Schriftsteller und Essayist Arthur Becker zu Gast und er ist nicht nur Literat, sondern auch Performer, zum Beispiel mit den Bands Le Rabiat oder Swim Two Birds. Arthur Becker stammt aus Polen, aus Masuren und lebt seit 30 Jahren in Deutschland, in Verden. Und in ihrem Gedichtband, ein Kiosk mit 11 Millionen Nächten, da habe ich einen hübschen Text gefunden, Herr Becker. In Finnland oder Masuren, dort an den stummen 11 Millionen Seen, bin ich endlich einsam, ohne Europa. Ist das ein großer Seufzer? Fehlt Ihnen da Europa gar nicht in Ihrer alten Heimat?
Natürlich ist so ein kulturgeschichtlich betrachtet so ein Gebiet wie Masuren voll belastet. Das ist ja Europa pur. Nicht nur Kant aus Königsberg, sondern auch Herder, die Schöpfer der Aufklärung quasi, die wichtigsten Kant und Herder, kommen ja aus dem ehemaligen Ostpreußen. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wenn man sich einfach anschaut, wer in den letzten 250, 300 Jahren dort gewirkt hat und wirkt, ist das natürlich ein durch und durch europäisches Gebiet, sehr europäisches Gebiet, das unser Leben sehr geprägt hat. Aber Europa finde ich auch sehr ermüdend. Natürlich nicht nur wegen der beiden großen Schanden, Erster, Zweiter Weltkrieg für die Menschheit. Das ist das natürlich eine Schande, das ist ja kein Beweis dafür, dass wir uns moralisch fortentwickeln. Im Gegenteil. Und Europa setzt das aber fort. 1994 in Sarajevo, Srebrenica, das hätte alles nicht passieren dürfen. Das ist ein Versagen, wie Czesław Miłosz völlig zu Recht schreibt, auch der 68er Generation. Ja? Und da muss man sich natürlich fragen, wohin geht das denn jetzt weiter? Mit der Ukraine-Krise zum Beispiel oder mit Griechenland, das ist schon sehr ermüdend, weil wir irgendwie zu sehr alles ökonomisch, politisch regeln wollen. Und was die ontologischen Probleme oder diese großen Daseinsprobleme, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir vollkommen auf der Stelle treten in Europa.
Und das wird das Thema sein in dieser Sendung 2:01. Wir reden nämlich über Europa im Jahr 2015. Es geht aber auch um Venedig, wo Ihre letzte kleine Novelle spielt. Es geht um Polen und Russland, um Literatur und natürlich auch um Musik, um die norddeutsche Tiefebene und die alte Heimat. Und hier am Mikrofon ist Wolfgang Rumpf. Schönen Dank, dass Sie da sind, Herr Becker.
Dankeschön.
In 2:01 zu Gast ist Arthur Becker, Schriftsteller, Literat, Performer, Musiker. Und wir fangen mal ganz in der Ferne an. Sie waren vor vielen Jahren Stipendiat in New York und waren auch mal in Olevano bei Rom. Zuletzt haben Sie in Venedig ein Stipendium gehabt, dort auch eine Novelle geschrieben. Lydia heißt sie, 7 Tage mit Lydia, um genau zu sein. Das Ganze spielt im Jahr 1981. Können Sie kurz beschreiben, welche Rolle diese Orte auf Sie ausgeübt haben? Also New York als Megametropole. Dann Olevano als kleines, beschauliches Bergdorf in der Nähe von Rom und dann Venedig, diese Kulturmetropole aller Zeiten.
Erst einmal sind diese Reisen notwendig für Schriftsteller, nicht nur für Künstler. Dann muss man sagen, bevor ich was über New York sage, Italien ist sozusagen das A und O. Das muss man einfach gesehen haben. Es reicht nicht, die Filme von Tarkowski zu sehen, Nostalgia zum Beispiel, ein genialer Film über italienische, wunderbare Orte. Man muss halt dahin fahren. Und ich hatte das Glück, als junger Schriftsteller, der ich ja heute nicht mehr bin, in 2 Jahren bin ich ja 50, aber ich hatte damals das Glück, dass ich Anfang 30 nach New York reisen durfte. Und das war natürlich damals enorm wichtig, um zu sehen, wo die deutsch-jüdische Zeitung herausgekommen ist, wo Thomas Mann auch unter anderem und so publiziert hatte. Ich erzähle das deshalb, weil ich damals einen kurzen Essay schrieb über den Zauberberg und das ist erschienen in dieser deutsch-jüdischen Zeitung im Jahre 2000. Naja, und das war halt so ein langsamer Einstieg auch in die Essayistik.
Waren Sie da nicht auch ein bisschen unter Schock, von Verden nach New York zu gehen?
Nein, unter Schock war ich nicht, weil ich ja nicht aus Kasachstan dahin kam, sondern aus Westdeutschland. Und ich lebte ja schon damals 15 Jahre in Westdeutschland. Im Jahre 2000 war in Polen auch schon so viel passiert, dass so man das gar nicht behaupten kann. Das nicht. Vor allen Dingen war ich ja in Greenwich Village, sprich in einem Stadtteil, wo es sehr europäisch zugeht.
Sehr italienisch fast.
Italienisch, ja. Und man muss halt nur ab und zu hochgucken. Und New York war damals sehr freundlich. Es war eine Stadt vor dem 11. September. Die Amerikaner waren freundlich, die Grenzkontrollen waren einigermaßen human und normal. Die Menschen waren nicht gestresst und es war wirklich eine Atmosphäre der nicht nur der Sicherheit, sondern auch, würde ich sagen, eben der Freiheit. Das hat mir sehr gefallen, die
und
Reisen.
Wie ging es Ihnen in Venedig jetzt zuletzt?
Venedig ist natürlich ein sehr schwieriger Ort, was die Literatur und Kunst angeht, weil man sich da als Autor durchkämpfen muss. Es ist sehr schwierig, über diese Stadt zu schreiben und ich dachte mir, es ist fast unmöglich eigentlich, Gedichte oder so. Jetzt vor 2-3 Tagen kriegte ich mit, dass bei Reklam eine Anthologie mit wichtigsten Gedichten über Reisen nach Italien rauskommt und da ist ein kleines Gedicht von mir, das ich 2010 im Stipendium schrieb. Und ich dachte mir, wow, wie schön da zwischen Goethe und Rilke zu sein. Also es ist schon eine Herausforderung. Und ich dachte, ich bin dem Ganzen eigentlich nicht gewachsen. Tod in Venedig von Thomas Mann. Diese Novelle hat man natürlich ständig im Kopf. Nicht nur am Lido, sondern in der ganzen Stadt. Aber dann muss man das, was man gesehen oder was man jeden Tag dort sieht, einfach ausschalten und ankommen in unserer heutigen Zeit. Und dann wird plötzlich lebendig auch sehr modern, Venedig sehr modern und sehr lebendig.
Zur Shakespeare-Zeit war Venedig die Traumstadt schlechthin.
Es ist nach wie vor.
Ist immer noch was übrig davon. Ne?
Ich denke, es ist nach wie vor die schönste Stadt, weil sie so surreal ist. Und ich glaube, das ist die einzige für den säkularisierten, also sprich normalen, dekadenten westeuropäischen Menschen, die einzige Stadt, wo er wirklich auch das Gefühl hat, wie es im Jenseits aussehen könnte.
Über die ganzen europäischen Verwerfungen reden wir gleich noch hier in dieser Sendung 2 nach 1 mit Arthur Becker, dem Schriftsteller und Musiker, der so weit gereist ist, in New York war, in Olevanje bei Rom und zum Letzt in Venedig. Noch ein Wort, Herr Becker, zu Ihrer Novelle, die Sie geschrieben haben, 7 Tage mit Lydia. Die spielt ja wiederum im Jahr 1981. Warum?
Ich habe, wie Sie wissen, 2 ewige Themen, die sich mit der politischen Situation in Polen zum einen auseinandersetzen, immer wieder. Wendezeit und so weiter. Sicherlich ist das auch ein großer Einfluss der deutschen Krankheit. Die Deutschen warten seit 25 Jahren jedes Jahr, jeden Herbst und Frühling auf den Wenderoman. Und natürlich habe ich mich da anstecken lassen. Ich habe auch so einige Romane geschrieben, die sich mit der Wende in Polen beschäftigen. Mir schien es so, dass es einfach nicht reicht, eine Geschichte, die nur heute spielt, zu beschreiben, Liebesgeschichte. Ich brauchte diesen damals sehr ordinären und sehr schwierigen politischen Hintergrund. Das hat sozusagen dieser Novelle so einen ganz anderen Schwung gegeben, weil man dann mit der Zeit ganz anders umging. Und mit dieser Räumlichkeit und mit der Zeit dort in Venedig ganz anders umgehen musste in diesem Buch. Und das war quasi nicht nur eine Konstruktionsidee, wie baue ich so ein Buch, sodass es spannend wird, sondern auch wirklich der Gedanke, wie baut man diesen Gegensatz auf zwischen West- und Osteuropa.
Zu Gast bei 2 nach 1 ist Arthur Becker, Schriftsteller, Essayist und Musiker. Heute zu Gast bei 2 nach 1 ist Arthur Becker, Musiker, Schriftsteller, Essayist und mit einem neuen Buch, einer kleinen Novelle am Start, 7 Tage mit Lydia. Wir haben gerade darüber gesprochen, die spielt in Venedig. Es geht ums Jahr 1981. Jacek ist mit einem Visum in Venedig, verliebt sich dann und diese Geschichte wird erzählt. Das Ende lassen wir offen. Herr Becker, sprechen wir über Europa. Die EU, haben Sie in einem Essay geschrieben, ist als rein geistige Schöpfung ein Ergebnis des westeuropäischen Denkens und der philosophischen Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verstand. Es geht um das Subjekt, das sich nach Freiheit sehnt. Viele dieser westeuropäischen Denkmuster seien in Russland nicht wirklich angekommen. Was meinen Sie damit?
Also zum einen wollte ich in diesem besagten Essay zum Konflikt zwischen Russland und der EU auf etwas hinweisen, was sehr wichtig ist, dass wir uns viel zu sehr auf diese sehr vulgären Themen, nenne ich so, konzentrieren, nämlich Ökonomie. Wir verstehen speziell in Westeuropa überhaupt nicht, dass Russland eine ganz vollkommen andere geistige Idee ist als Warschau, Berlin, Paris oder Rom. Westeuropa beginnt für mich auf irgendeine Art und Weise in Warschau. Und man muss einfach sagen, dass ich oft, wenn ich das Vorgehen der bundesdeutschen Regierung mir anschaue, speziell in dem Konflikt jetzt, ja, zwischen den Separatisten und der Ukraine, dann beobachte ich so etwas wie eine Art Nostalgie bei den Deutschen. Die Bundesregierung wiederholt im Prinzip die Fehler der SPD aus den 80er Jahren, die sehr skeptisch gegenüber war der Solidarność-Bewegung. Das heißt, man müsste Putin eigentlich viel mehr Grenzen zeigen. Das geschieht viel zu selten und viel zu langsam. Das heißt, Westeuropa versteht wirklich die Gefahr dort nicht, weil Westeuropa das fehlt, was ich wiederum aus meiner polnischen Geschichte habe, nämlich die Erfahrung der 150-jährigen Unterdrückung durch Russland. Ja, ich spreche von der ersten Teilung bis 89, also fast 200 Jahre, kann man sagen. Das fehlt Westeuropa vollkommen. Die Ostdeutschen können da nur ein Wörtchen mitreden. Und dann, worauf Sie hingewiesen haben, rein philosophisch, deshalb habe ich ja zu Anfang meines Statements gesagt, dass wir uns zu sehr auf ökonomische Probleme konzentrieren und verstehen nicht, dass sowohl die EU auch wie auch Russland in erster Linie geistige Produkte sind. Von Humanisten, von Philosophen, von Schriftstellern und von Politikern, sprich von Menschen, die im Prinzip wie Marx, Engels oder ich weiß nicht, Lenin, durch ihre Bücher bewirkt haben, dass diese Welt verändert worden ist. Und da ist, in Russland fehlt vor allen Dingen, um das jetzt konkreter zu machen, in Russland fehlt eine sehr wesentliche Sache. In Russland hat es einfach nie eine Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte gegeben. Das liegt daran, dass die Aufklärung dort letztendlich nicht stattgefunden hat. Und die Russen waren immer sehr radikal, ja. Man denke nur an das 19. Jahrhundert und an die russischen Anarchisten, an die russische Revolution. Das waren alles sehr radikale, schnelle Schritte, die aber nicht wie in Westeuropa sich aus bestimmten Entwicklungen, die über Jahrhunderte gedauert haben, hervorgegangen sind. Und das ist etwas, was Westeuropa nie richtig verstanden hat. Ja?
Aber gab es nicht auch, Herr Becker, einen Transfer der Intellektuellen aus Russland nach Paris, nach Zürich, in die europäischen Universitäten in Westeuropa?
Gab es, natürlich gab es das, und es gab auch einen großen Einfluss von diesen Intellektuellen auf die westeuropäische Kultur. Es geht ja nicht nur um Dostojewski und Nabokov, sondern auch richtig um Philosophen, wie von dem besagten Leo Schestow muss man hier sprechen, der einen großen Einfluss hatte auf Albert Camus, Simone Weil und damals den Existenzialismus. Natürlich, diese Ideen waren präsent, aber wir sehen das sehr einseitig. Wir nehmen sehr viel von den Russen, stecken vor allen Dingen Dostojewski immer wieder in diese Schublade, dass er psychologische Romane geschrieben habe, was eigentlich Quatsch ist. Er hat vor allen Dingen religiöse und ontologischen und religiösen Themen Bücher geschrieben und natürlich sehr slavophile Bücher, die Russland und als eine große russische Idee, als eine große Idee. Dann hat Dostojewski zum Beispiel, das hat die Westeuropäer niemals so richtig beschäftigt, auch die 68er nicht, solche Leute wie Gaston Salvatore oder Rudi Dutschke. Dostojewski sagt schon in dem Brüder Karamasow ganz deutlich, was er vom Sozialismus hält, dass das nur eine Art neue Religion sei, die versuche, den Himmel auf Erden zu schaffen, was unmöglich gelingen könne. So, also natürlich haben Sie völlig recht, aber dennoch für den heutigen Russen ist es eigentlich sehr schwierig, den Westen zu begreifen, weil diese kulturgeschichtliche Kontinuität da einfach nicht stattgefunden hat.
Sie schreiben auf der anderen Seite in diesem Essay, die soziale Leistung der EU, um auf Europa nochmal zurückzukommen, ist ungeheuerlich.
Ja, das ist richtig. Und das vergessen wir viel zu oft. Das vergessen sowohl die Ostdeutschen nach 89, wenn sie ihre schwierige Lage kritisieren, vergessen sie einfach, dass sie in einem fürchterlichen Regime gelebt haben, das ihnen ein unmenschliches Leben bereitet hat. Das vergisst man in Polen nach 89, dass wir, was die EU an Freiheit einfach gebracht hat und die ständige Kritik an diesem zentralistischen System in Brüssel, das ist was für den Stammtisch, finde ich. Denn man bräuchte nur einfach 100 Jahre zurückzugehen, 1915. Erster Weltkrieg, spanische Grippe, Millionen von Menschen, die in Armut leben. Die Belle Epoque, das war nur für Menschen, die aus gutem Bürgertum kamen und sich gewisse Dinge leisten konnten. Nein, also das ist schon sehr gewaltig, was wir geleistet haben, auch in Verbundenheit mit Technologie. Das darf man nicht vergessen, dass unser technologischer Fortschritt da auch sehr enorm ist. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht zivilisationskritisch bin, im Gegensatz. Aber das ist dann ein anderes Thema, ne? Wohin quasi diese Kultur dann gehen soll. Das ist völlig ein Thema, das auf einem anderen Blatt steht.
Mhm. Zu Gast in dieser Sendung 2 nach 1 ist der Schriftsteller und Essayist und Musiker Arthur Becker. Gleich reden wir über das Schreiben, welchen Einfluss gewisse Orte auf das Schreiben haben und bei welcher Musik zum Beispiel Arthur Becker seine besten Texte schreibt am liebsten. Zu Gast ist Arthur Becker in 2 nach 1. Und jetzt reden wir mal über das Schreiben. Wir haben schon gehört, dass Sie Stipendiat in New York waren, dass Sie in Olevane-Borome in den sanften Hügeln geschrieben haben und in Venedig die letzte Novelle. Darüber hinaus sind Sie Essayist und schreiben regelmäßig zur europäischen Weltlage und zum Verhältnis Polen-Deutschland. Ist es eigentlich so, dass Sie in Polen geschätzt und bekannt sind?
Ja, das kann ich bestätigen. Das hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Das war ein sehr schwieriges Verhältnis in den letzten 15 Jahren. Ich wusste selber nicht, was ich nun von den Polen in Polen und von mir dort halten soll. Aber trotz allen Warnungen ist es sogar ein sehr warmes und ein Verhältnis, das, würde ich sagen, auf Gegenseitigkeit beruht, so dass man auch versucht zu verstehen, was ich mache. Und nicht nur ich versuche zu verstehen, was hat sich denn geändert in Polen nach 89.
Haben sich denn die Vorurteile ein bisschen verwandelt auch?
Auf jeden Fall. Ja. Wir haben, wenn wir schon drüber sprechen, wir haben über Russland und EU gesprochen und meine These war einfach, die Wessis verstehen Russland nicht und die Russen umgekehrt. Wir haben nach wie vor sehr viele Vorurteile in Deutschland, leider gegenüber Polen. Polen ist ein hochmodernes Land, das sehr zweigeteilt ist. Sprich, es gibt natürlich die ewigen Traditionalisten, die immer noch die Kirche und alles, was damit zusammenhängt, hochhalten. Aber es gibt auf der anderen Seite die hochsäkularisierten und dekadenten westeuropäischen Polen durch und durch, die nicht einfach vom Himmel gefallen sind, sondern das Ergebnis sind auch der polnischen offenen Gesellschaft, wenn man im Zusammenhang über Solidarność im Zusammenhang darüber spricht, da muss man sagen, es war ja nicht nur eine Arbeiterbewegung, sondern es war auch ein Ausdruck der offenen Gesellschaft, was die SPD damals gar nicht verstanden hat. Das heißt, in Polen, im Gegensatz zu Russland, gab es schon immer eine bürgerliche Bewegung, beziehungsweise das Bürgertum spielte eine viel größere Rolle als in Russland. Das Verhältnis ist auch deshalb gut, weil ich dort ganz normal publiziere. Bücher erscheinen dort, die übersetzt werden.
Die sind dann zurückübersetzt ins Polnische.
Genau, ja. Ich habe angefangen, auch auf Polnisch zu schreiben. Sprich, ob das jetzt Essayistik ist oder ein Nachwort zu einem Gedichtband, das ist schon ein neuer Schritt. Und ich bin befreundet mit Menschen, die in Polen dieses Land intellektuell gestalten. Ob das jetzt der Chefredakteur ist der zweitgrößten Zeitung in Polen, Rzeczpospolita, oder Schriftsteller wie Stefan Chwinde in Bremen 1997 seinen tollen Roman Tod in Danzig präsentiert hat. Damals habe ich simultan übersetzt. Also ich habe auch einen sehr regen Kontakt mit polnischen intellektuellen Zeitungen. Der Essayband, der nächstes Jahr in Deutschland rauskommt, wird früher oder später, vielleicht schon nächstes Jahr, auch in Polen rauskommen. Und das liegt auch daran, das ist ein Beweis dafür, vielleicht noch den wichtigsten Satz, muss ich sagen, dass Polen vor allen Dingen nach 2005, also in den letzten 10 Jahren, große Schritte in Richtung offener Gesellschaft gemacht hat. Man hat sich sehr viel Sorgen gemacht, als die beiden Gebrüder Kaczyński regiert haben, aber sie sind relativ schnell gescheitert, weil die Opposition so stark ist. Und das wird auch der Fall sein. Wahrscheinlich werden die Rechtskonservativen im Herbst gewinnen, aber sie werden nicht lange regieren können, weil diese 50% viel zu stark sind. Und ich staune immer wieder über die Dummheit der deutschen Journalisten, die über Polen schreiben, wie wenig sie wissen und welche Stereotype sie verbreiten, wie neulich in der Süddeutschen: Duda wird bereits jetzt schon der neue Präsident, als der zweite Kaczyński verkauft, sprich als sehr nationalistischer, rechtskonservativer Mensch. Und da kann ich einfach daran sehen, wenn da jemand schreibt, dann noch in der Süddeutschen, es werde jetzt einen kalten Wind aus Warschau geben, da kann ich nur sagen, der Junge hat keine Ahnung, der Autor. Mhm. Erstens, Duda hat die richtigen Schlüsse gezogen, aus der falschen, sehr rechtskonservativen, nationalistischen Politik gezogen, und er wird sich viel weltoffener zeigen. Das muss er auch, sonst wird er überhaupt nicht kompatibel sein mit der EU. Deshalb ist auch Kaczyński, der Jarosław, auch ihm sehr in den Hintergrund getreten. Und zweitens, man muss begreifen, wie schwierig es geworden ist, für die eine oder andere Macht zu regieren. Dieses Bekämpfen wird immer professioneller. Es erinnert eigentlich mehr immer an die Kämpfe zwischen den Republikanern und Demokraten in Amerika. Und das ist ein wesentlicher Teil der Demokratie, dass zwei starke Oppositionen sich andauernd bekämpfen, um letztendlich dem Volk zu dienen.
Kommen wir zurück zum Schreiben, Herr Becker.
Ja.
Sie haben jetzt viel darüber erzählt, wie Sie das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen und Ihre literarische Einbindung in die dortige Szene und die hiesige Szene bewerten. Wo kommen Ihre Quellen zum Schreiben her? Ist das die Wiener Gruppe gewesen? Sind das die Amerikaner wie John Steinbeck oder Allen Ginsberg? Wo kommt die Inspiration her, so zu schreiben, wie Sie schreiben?
Wissen Sie, ich habe viel zu viele Einflüsse letztendlich. Es sind ja mittlerweile 18 Bücher geschrieben, 15 veröffentlicht, 3 werden vorbereitet. Und die Einflüsse waren immer sehr unterschiedlich. Ich war kein richtig disziplinierter Autor, was die Stilistik oder den Weg, den ich gehen möchte, war ich zu Anfang nicht. Ich hätte heute das ganz anders gemacht, hätte mich vollkommen in der Prosa nur auf, wie Faulkner auf seinem Mississippi, auf meinen Masuren konzentriert und in der Dichtung vielmehr auf die polnische Tradition, sprich philosophische Dichtung, Różewicz, Herbert, Miłosz, Szymborska, was im letzten Gedichtband, der abgeschlossen ist und irgendwann rauskommt, der Fall ist. Und essayistisch hätte ich mich total auf diese literarisch-europäischen, ontologischen Themen, religiösen. Und das ist erst jetzt ab den neuen Büchern, die demnächst rauskommen, so der Fall. Das heißt, ich habe lange gesucht und die Einflüsse waren, ob das in der Popkultur Rolf Dieter Brinkmann, Nicolas Bon, um ein paar deutsche Namen zu nennen, das war schon sehr wichtig, was man noch an den älteren Gedichten sieht.
Was so möglich ist einfach auch.
Was so möglich in der deutschen Sprache ist. Und das, ich finde, Rolf Dieter Brinkmanns Gedichte zum Teil sehr grandios, weil sie wirklich damals gegen diese Altnazis, die immer noch Bürgermeister irgendwo waren, das muss man wirklich so sagen, es ist ein Unding, dass in Westerland der Schlechter von Warschau, der 200.000 Menschen umgebracht hat, bis zu Anfang der 60er Jahre Bürgermeister in Westerland war auf Sylt. Also die Blechtrommel und Rolf Dieter Brinkmann kamen ja nicht so irgendwie von ungefähr. Es war ja auch ein Protest.
Aber Brinkmann war ja wiederum auch von der amerikanischen Underground-Lyrik beeinflusst.
Beeinflusst, ja. Und das war, Allen Ginsberg hatte eine große Rolle gespielt. Sicherlich ein paar tolle Gedichte von Bukowski, wenn nicht über meine Dichtung. Aber das hat sich dann, sprechen soll, aber das hat sich dann immer wieder vermischt. Und irgendwann waren Ginsberg und Bukowski und Rolf Dieter Brinkmann nicht so wichtig, weil ich mir dachte, naja, aber eigentlich kommst du aus der polnischen Lyrik und das ist eben doch der starke Einfluss von Miłosz, von dieser philosophischen Dichtung.
Und über die weiteren Pläne von Arthur Becker sprechen wir gleich hier in 2:01 im Nordwestradio. Zu Gast bei 2:01 ist Arthur Becker, Schriftsteller, Essayist, Musiker, jemand, der sehr viele Bücher veröffentlicht hat und jetzt mal mit mir über seine Pläne sprechen will. Er war nämlich schon etliche Male hier, da hat er mal eine Band dabei gehabt und ein Projekt gemacht als Performer. Ja, wo geht's jetzt als nächstes hin, Herr Becker?
Na, also einmal, diese Buchprojekte sind davon abhängig, was der Verleger so kann oder will oder nicht kann. Und ich bin glücklich, dass die Essays endlich rauskommen. Betitelt Kosmopolen, eine Arbeit aus den letzten 10 Jahren, mit fast 500 Seiten Essays, die sich zu vielen europäischen Themen äußern. Viele Texte waren in der Frankfurter Rundschau gedruckt worden, aber auch viele Essays, die sich einfach nur mit Literatur befassen, ob das Gombrowicz oder Adam Zagajewski ist oder philosophische Themen, die mich interessieren, am meisten eigentlich eben doch der deutsche Idealismus. Wie ist das? Was können wir heute davon gebrauchen, von so einem Hegel oder ich weiß nicht, Fichte, was ist heute noch aktuell, was bewegt uns? Also Es ist schon ein Mischmasch und ich bin sehr gespannt, ob das nur was ein Buch wird für spezielle Leser oder doch vielleicht ein Sachbuch, das viele interessieren wird, weil Polen natürlich dort eine große Rolle spielt. Und ich bin glücklich, dass dieses Buch rauskommt, weil ich dann dadurch doch erstmal nicht verpflichtet bin, schon wieder einen Roman zu veröffentlichen. Ich finde das schon eine Krankheit, wie Romane instrumentalisiert werden durch Verlage und auch Leser, die natürlich abhängig sind von bestimmten Stoff. Und dadurch weiß ich nicht, ob das für die Literatur so gut ist. Also seit dem Deutschen Buchpreis ist ja sozusagen der Roman auch in dem Sinne instrumentalisiert worden, dass er auch richtig Geld einbringen kann. Ja. Und das ist Geld und Literatur, das wissen wir nicht nur seit Balzac, das ist immer ein sehr widersprüchliches Thema. Und die deutsche Romanlandschaft war vor 2004, bevor der Deutsche Buchpreis kam, eine ganz andere Landschaft. Aber dennoch habe ich zwei Romane fertig, im Prinzip, die dann auch bald rauskommen werden. Und einen neuen Gedichtband, der sich sehr mit philosophischen Themen auseinandersetzt, mit meiner Heimat. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, ich bleibe der Philosophie von Faulkner treu. Ich möchte in meinen Buchplänen in den nächsten 10, 15 Jahren nur über Masuren schreiben. Also möchte diese Heimat, diese virtuelle Welt weiterhin ausbauen.
Fahren Sie ab und zu mal hin?
Ja, wenn ich es mir leisten kann, dann fahre ich mal wieder für 2, 3 Wochen dahin. Oder ich bin auf einer Lesereise, dann komme ich selbstverständlich auch dahin und mache dort auch Schullesungen. Nicht nur normale literarische Lesungen, sondern auch in einem Dorf an irgendeinem See, und das ist dann besonders spaßig.
Mhm. Werden Sie auch mal wieder mit einer Band als Performer unterwegs sein?
Das weiß ich nicht, das müsste man sicher, wenn eine Einladung kommt, müsste man halt den Bandleader Achim Götzchen fragen, wie es denn weitergeht mit Le Rabiat oder Les Rabiates im Spanischen. Aber das auf jeden Fall. Wir wären letztes Jahr zum Beispiel im Domizil in Düsseldorf gerne aufgetreten, aber da ist jemand verstorben und wir konnten nicht, dann bin ich alleine aufgetreten und habe einfach Gedichte gelesen.
Wir haben jetzt viel über Europa, über das Verhältnis von Deutschen und Polen, über die literarische Szene gesprochen. Jetzt kommt gerade noch eine Meldung auf den Tisch einer neuen Untersuchung über die Deutschen. Sie seien nämlich überhaupt nicht langweilig und diszipliniert, sondern sie seien verschmust und kreativ, seien Weintrinker, würden besonders viel lesen im Norden. Was sagen Sie dazu, Herr Becker, zum Schluss?
Ja, das ist zum Teil stimmt das auch. Die Klischees, die Deutschen hätten keinen Humor und seien diszipliniert und pünktlich, das ist alles Quatsch. Dafür lebe ich zu lange in diesem Land. Und trotzdem muss man auf den Deutschen immer rumhacken, weil sie sehr hochnäsig sind. Das werden sie irgendwie nicht los. Das zeigt ja auch die Griechenland-Krise, wie sehr sie alle Recht haben wollen, immer wieder. Aber vielleicht muss man einfach sehen, dass die EU tatsächlich auseinanderfällt, dass das 21. Jahrhundert kommt, dass wir vielleicht völlig neue Ideen brauchen, dass diese wirtschaftliche Lage, in der wir uns weltweit befinden, beginnt einfach total zu zerbröckeln, dass das vielleicht der falsche Weg ist. Das ist nun mal so, dass Epochen kommen und gehen. Und wir befinden uns gerade mit Deutschland in so einer wahnsinnig schwierigen Lage, wo es darum geht, wo wir über, glaube ich, 20, 30 Jahre unserer europäischen Zukunft entscheiden müssen. Die Deutschen sind sehr kreativ. Das ist das Positive. Da geht es ja nicht nur um die Ingenieurskunst, sondern auch um das Geistige, das Philosophische. Ich glaube nicht, dass es da keine Fortsetzung gibt. Also das ist eine positive Seite. Dann muss man sagen, der Deutsche, wer ist das heute? Ja, das ist sehr schwierig. Es leben 16 Millionen Ausländer. Deutschland ist wie Amerika. Die Politiker wollen das nicht einsehen, aber es ist so. Es ist nicht nur ein Multikulti, das ist ein Begriff, der heute sozusagen sich überlebt hat. Es ist de facto so, dass wir hier in einem Land leben, das einfach Deutsch per se gar nicht mehr ist. Das muss man neu definieren. Neulich sagte zu mir Uwe Kolbe, mit dem ich ein wenig befreundet bin, er sei einer der letzten deutschen Dichter, nachdem er sich mit mir lange darüber unterhalten hat, was bedeutet das eigentlich, deutscher Autor heute zu sein. Und das stimmt ja auch. Solche Leute wie Grünbein oder Kolbe sind die letzten deutschen Dichter. Ja, das ist für die heutigen und die kommenden muss man das irgendwie ganz anders definieren. Insofern gibt es vieles Negatives. Man muss sehr aufpassen. Die Deutschen merken zum Beispiel gar nicht, dass sie im Begriff sind, etwas zu wiederholen, was vor dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Sie sind sehr moralistisch, auch Griechenland gegenüber. Und das kann zu einer größeren Krise führen. Da muss man vielleicht so standhaft sein wie die Polen, die nach 89 von den Deutschen gefragt worden sind, natürlich Politikern vor allen Dingen, ob sie denn nicht Hilfe bräuchten bei der Einführung der Demokratie. Und da haben die Polen Nein gesagt, wir schaffen es. Das heißt, ich finde, die Griechen sollen viel selbstbewusster werden und sich viel mehr in die Szene setzen. Natürlich viel klüger, als das bis jetzt der Fall war. Also insofern gibt es sehr viel Positives, sehr viel Negatives und wir sind gerade dabei, das, was deutsch ist, neu zu definieren und das ist sehr spannend.
Und in ein paar Jahren sprechen wir dann wieder hier drüber,
genau.
In 2 nach 1. Zu Gast, vielen Dank, Arthur Becker, Schriftsteller, Essayist und Musiker. Mein Name ist Wolfgang Rumpf, einen schönen Tag.
Dankeschön.